Wer bekam in der ESC-Geschichte 0 Punkte zu Unrecht?
Und wer bekam die 0 Points vollkommen zu Recht?
Das wollen wir von euch wissen. Macht mit beim großen Merci Cherie und OGAE Austria Voting.
Playlist und Link zum Voting-Formular gibt es auf mercicherie.at und OGAE-Austria.at und die Sendung gibt es zu Weihnachten. Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus, ach, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, Tel Aviv, Alexandropoulos und Wien.
Ja, mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema heute, Motherbucker Beach.
Aber, lieber Alkis, bevor wir mit einer anderen Siegerin sprechen, sind ja die Siege von 1974, wir wissen, wer das war.
Lass mich raten, das war ja, natürlich.
Mein ABBA, das neue ABBA-Album ist
da. Du hast natürlich schon reingehört.
Ich habe natürlich reingehört und du natürlich auch schon.
Ich habe schon reingehört, oh,
ich
ja.
Ich habe nur die Vinyl-Edition noch nicht bei mir. Ich habe ein weißes Vinyl bestellt.
Ja, ich habe diesmal darauf verzichtet, weil ich mir gedacht habe, es gibt so Hunderttausende davon. Ich glaube, das reicht mir tatsächlich auch digital. Ich muss, glaube ich, nicht jede Platte haben, die rauskommt.
Nein, aber schon. Aber habe ich immer auf Vinyl gekauft. Ich glaube, das ist auch der Trick, weil das hat man einfach immer auf Vinyl gekauft. Und warum dieses dann nicht?
Ja? Also ja, na gut, so viel Vinyl habe ich von aber tatsächlich auch nicht. Ich habe, glaube ich, nur zwei
LPs. Alle habe ich gekauft.
Oh, ein Superfan.
So, lieber Alkis, was sagst du zum neuen Album?
Ich finde es wunderschön, weil es irgendwie, sagen wir es mal so, es ist ein bisschen more of the same. Wir wissen, was wir erwarten können. Wir haben ja das musikalische Oeuvre von Björn und Benny in den letzten Jahren ja auch verfolgt. Wir wissen ja ungefähr, was sie für Musik machen. Dass da jetzt nicht die Riesenkracher kommen. Mein Gott, die sind 75 fast alle von denen. Ne? Also ich meine, dass da jetzt irgendwie nicht Innovation zu erwarten ist, das wissen wir. Es ist aber, wie wir es mögen. Es ist manchmal ein bisschen cheesy, es ist manchmal ein bisschen, ja, ich sag's auch, cringeworthy, aber das waren die alten ABBA-Titel teilweise ja auch. Wenn sie dann irgendwie irische oder schottische Folklore interpretieren, dann ist das so, wo man denkt, wieso? Ja, aber es klingt ja immer noch wie ABBA und es macht einfach viel Spaß.
Aber das finde ich das Geniale an diesem Album. Ich finde es gut, dass sie sich nicht neu erfinden. Weil sie sind einfach, und das ist das Gefühl, habe ich beim gesamten Anhören des Albums, es sind die reifen ABBAs, die zurückblicken auf ihre Beziehungen, auf ihre privaten Erzählungen. Wir wissen ja, wie die alle zusammen waren und geschieden sind. Und das haben sie auch immer in ihren Songs auch irgendwo wiedergespiegelt. Und sie blicken zurück eben aus dieser Opa-Oma-Perspektive eigentlich, nicht? Und das finde ich eigentlich so schön. Es ist ein reifes Album. Sie wollen nichts Neues erfinden. Sie haben keine Gastrapper, keine Gast-DJs oder so. Das finde ich gut, ja.
Stell dir das bitte vor. Ja, allein dieser Gedanke, das macht mir schon Angst.
Genau, aber sie sind ABBA pur und trotzdem, jeder Song klingt wie ABBA und kein Song erinnert dich an irgendeinen früheren ABBA-Song. Das finde ich so genial. Es ist keine, es klingt alles eindeutig.
Ach, ja, es ist eindeutig trotzdem, ABBA.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es anders. Es ist nichts gleich. Und das finde ich einfach, das ist, glaube ich, auch die Genialität immer von Benny und Björn gewesen, dass sie The Winner Takes It All und Dancing Queen und Waterloo schreiben konnten. Und trotzdem klang es nach ABBA, und trotzdem sind das eine Rocknummer, eine Dance-Nummer und eine Ballade. Ja?
Richtig.
Und das finde ich großartig. Eine Kritik, die man immer wieder liest und auch hört, ist, ja, mein Gott, die Stimmen klingen aber jetzt nicht mehr so.
Dann denke ich mir, 75.
Ja, ich denke mir, Gott sei Dank müssen die nicht wie Madonna da nachträglich autotunen. Ja? Das wäre schrecklich gewesen. Ich finde diese Ehrlichkeit, also mir kommt dieses Album sehr authentisch rüber, sehr ehrlich rüber und ich lieb's.
Ja, ja. Also es wird noch lange auf meiner Playlist bleiben, glaube ich. Ja, vielleicht nicht alle Songs. Ich bin kein Freund von Kinderchören.
Ja.
Also Little Things wird, glaube ich...
Nein, das wird mein neues Last Christmas. Das wird mein Weihnachts... mein Weihnachtslieblingslied werden. Oh, I'm loving it. Frieda mit Kinderchor, wunderbar.
Kinderchor, no.
Nein, ich sag ja zu Kinderchor.
Ich bin ja so froh, dass es bei Eurovision immer diese Altersgrenze gibt.
Ja, aber wir hatten auch schon Kinderchöre bei Eurovision, bekanntlich.
Das stimmt.
Zu Canción, sage ich nur.
Das stimmt.
Richtig. Aber du wolltest irgendwie, wir haben gesagt, wir reden heute
nur
über
ABBA. Wir reden jetzt von jemandem, 75, ich meine, die schauen jetzt auch so aus, wie sie alt sind, ja. Und dann ist jetzt gerade eine neue EP oder Album, ich weiß nicht, mit 7 Titeln ist wahrscheinlich eher eine EP rausgekommen, nämlich von Ayda Pekkan, der Pop-Übermutter, der türkischen Pop-Übermutter.
Ich liebe sie.
Und auf dem Titelbild schaut sie aus. Ich meine, dafür würde, glaube ich, Cher sie umbringen wollen. Ich weiß nicht, wie viele OPs sie hat. Ich will das gar nicht wissen.
Ja, aber sie ist toll.
Sie ist großartig. Na, wer Ayda Pekkan nicht kennt, sie hat schon Erdöl 1980 besungen.
Ja, ja.
Und das neue Song, das neue Album ist wirklich großartig, sehr gut. Derzeitig. Sehr,
okay.
sehr
empfehlenswert. Aber wenn du einen Tipp bringst, dann bringe ich auch einen Tipp.
Ja, bitte.
Weil er ist beim Song Contest so unterbewertet geblieben. Der liebe Jean-Guy McRoy hat einen neuen Song, der heißt A Little Greener und er ist so entzückend.
Oh, ich gebe den werden wir verlinken.
Genau. Aber jetzt zu den News. Die Katze ist aus dem Sack, Alkist. Wir wissen, was in Deutschland passiert.
Ja, in Deutschland passiert viel, nicht nur eine neue Regierung. Nein, es gibt auch wieder einen Vorentscheid.
Unter eurovision.de/bewerben kannst du bis zum 30. November auch deinen Song einreichen, solltest du einen haben.
Naja, gerade nicht. Aber vor allen Dingen werden die ganzen ARD-Pop-Radiosender ein Wörtchen mitreden können. Also der Song, der Vorentscheid, der erste Vorentscheid, die erste Runde wird quasi über die Pop-Sender laufen und wir werden sehen, was dann in der großen Show dann präsentiert wird.
Es gibt ja Vorrunden und Jurys noch und so, da gibt es ja eine ganze Palette. Ich meine, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern werden es schon wissen und die es nicht wissen, die wollen es wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen. Aber wir wünschen den Deutschen dabei viel Glück, aber so ganz kurz mein Gedanke. Pop-Radiosender hat mich ein bisschen aufhorchen lassen, weil in den letzten Jahren schon außergewöhnliche Nummern auch mal gewonnen konnten. Das fragt sich, ob ein Salvador Sobral oder eine Barbara Pravi oder auch Måneskin sowas in der Art überhaupt eine Chance hätte, wenn es um Radio-Mainstream geht. Mhm. Diese Frage haben sich ESC-Updates selbst in der NDR-Folge-Episode ja auch Gedanken gemacht. Der Gedanke drängt sich einem auf, aber ich finde trotzdem, dass es eine ganz gute Idee ist und es auf jeden Fall wert ist, das so zu machen. Ein bisschen spät, finde ich es. Also ein halbes Jahr vorher, also die anderen Länder kommen bevor, sind schon ein bisschen früher dran.
Ja. Na gut, die machen, glaube ich, erst im März die Entscheidungen, schlussendlich Ende März erst. Also sie haben noch ein bisschen Zeit. Ja, Ende März irgendwann mal.
Die Schweiz zum Beispiel war ja deutlich früher mit ihrem Song für Turin. Der Schweizer Rundfunk hatte sein Fenster im September schon offen und auch schon wieder geschlossen. Ja. Und die werden in gewohnter Manier intern auswählen.
Ja. Da ist dann auch manchmal Mut, sage ich jetzt mal, was auch nicht so das Schlechteste ist. Mut zu einem ungewöhnlichen Song haben wir ja auch gemacht. Ist manchmal gut gegangen, manchmal nicht so gut gegangen. Aber es ist immer Mut dabei. Es ist nie ein beliebiger Song.
Ja, ja. Manchmal kommt dann doch auch was Beliebiges raus.
Ja, mein Gott. Ja.
Aber wenn wir schon dabei sind, wir haben was Neues zu berichten aus Österreich. Einen Panel gibt es da ja auch, das wissen wir ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Gell? Aber wie ist da der Stand der Dinge? Rund um den ORF ist es ja doch ein bisschen ruhig. Wir haben ja erst durch die EBU erfahren, dass sie mitmachen überhaupt. Ja? Wir wussten es natürlich schon vorher, aber man kann ja nicht alles öffentlich machen. Naja, wir haben uns gedacht, wir fragen doch einfach den Mann, der für das Eurovision Scouting zuständig ist.
Nämlich Ebert Forcher. Und herzlich willkommen im Merci Cherie Podcast nach langer, langer, langer Zeit wieder einmal, Ebert.
Ja, schön wieder hier zu sein bei euch. Heute leider ein bisschen angeschlagen, stimmtechnisch, leider ein bisschen verkühlt, aber freue mich, dass ich bei euch bin.
Wir haben ja erst durch die Bekanntgabe der Teilnehmerländer seitens der EBU, wie vorhin gesagt, offiziell gehört das Österreich-Thailand. Wie lange weißt du das denn jetzt schon?
Also von meiner Seite her war es so, ich habe es eigentlich an dem Abend des Finales heuer schon gewusst, weil durch die Ergebnisse war ich so dermaßen motiviert, mich nochmal richtig reinzuhängen dieses Jahr, und habe noch in der Nacht beschlossen für mich, sobald der offizielle Auftrag vom ORF kommt, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mal Bilderbuchversuch ins Boot zu holen. Da habe ich ganz eine klare Vision gehabt und war eigentlich frohen Mutes, dass die Burschen zu überzeugen sein werden. Ja, also seit dem Finale war es ist für mich. Bald darauf ist dann auch die offizielle Bestätigung vom ORF gekommen, dass die mich nochmal als Scout im Einsatz haben wollen. Und ich habe das natürlich dankend angenommen, den Auftrag, und mich dann sofort reingehaut. Und wie gesagt, Bilderbuch waren die ersten Kandidaten. Das war eh die längste Zeit, einige Wochen lang in Schwebe, ob da draus was wird oder nicht. Und letztendlich ist es dann doch nichts draus geworden. Und ich habe aber in der Zeit bereits an die 20 andere Kandidaten natürlich auch und Kandidatinnen angefragt, und war guter Dinge, dass wir heuer uns richtig gut aufstellen werden.
Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Hast du denn schon einen fixen Kandidaten oder eine Kandidatin, oder gibt es vielleicht eine Band, eine Rockband vielleicht?
Der momentane Stand der Dinge ist der, dass wir 4 Finalisten noch im Rennen haben von über 20 Kandidaten und Kandidatinnen, die ursprünglich ins Rennen gegangen sind. Einige davon, da habe ich mir sehr, sehr viel erwartet, ja, haben dann doch nicht ganz die Erwartungen erfüllt. Dafür andere, von denen ich jetzt nicht so unbedingt überzeugt war im ersten Moment, die haben mich dann extrem positiv überrascht. Und wie gesagt, 4 Kandidaten sind jetzt noch im Rennen. Alle 4, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Davon sind also 3 Acts, die also tatsächlich auch aus der hiesigen Live-Szene her bekannt sein müssen. Und ein Act, ja, der eigentlich die meisten YouTube-Klicks und Spotify-Abonnenten vorweisen kann, und wo wir auch natürlich hoffen, dass sich da etwas ergeben könnte, das wir in der Form noch nicht gehabt haben. Aber wie gesagt, jetzt rein musikalisch, alle 4 Kandidatinnen und Kandidaten auf Augenhöhe, wird also wirklich extrem spannend heuer. Aber ich sage einmal, von meinem Gefühl her, so gut aufgestellt waren wir eigentlich, seit wann ich das mache, überhaupt noch nie. Ich hoffe, ich verspreche da jetzt nicht so viel. Ich habe ja die endgültigen Versionen auch noch nicht wirklich gehört, muss ich dazu sagen. Wir sprechen jetzt da vom Status der Demo-Einreichungen, aber das war schon wirklich sehr, sehr vielversprechend. Also in wenigen Tagen werden dann die endgültigen Songs dann eingereicht werden, und ich denke mal, da wissen wir dann deutlich mehr.
Wann, lieber Eberhard, dürfen wir denn überhaupt mit einer Ankündigung rechnen?
Ja, wann die Ankündigung tatsächlich dann sozusagen offiziell wird, kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht genau sagen. Wir werden die Entscheidung, mit wem wir dann nach Turin fahren, also sicher Mitte November, Mitte, Ende November treffen. Und ja, dann wird es nicht mehr wahnsinnig lang dauern, schätze ich mal, bis wir zumindest mal den Act bekannt geben. Und ja, das war im Normalfall, soweit ich mich erinnere, immer irgendwann im Dezember der Fall. Und ich denke mal, das wird auch heuer so sein.
Danke, lieber Eberhard.
Ja, danke schön. Und wir sagen natürlich auch zu dir.
Merci, Cherie.
Ja, ich sage herzliches Dankeschön. Immer große Freude, bei euch zu sein.
Auch sonst ist viel los, lieber Alkis, in den Vorbereitungen für Turin. Wir machen jetzt nur 2 Beispiele. Portugal hat die Songwriter und Songwriterinnen der Beiträge schon bekannt gegeben.
Und das Festival Iköngis hat Daten erhalten, und zwar vom 27. bis 29. Dezember geht es über den Äther.
Und zwar in Albanien, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen.
Richtig. Ja. Für uns ist das so normal, aber für viele, ja, stimmt, ja.
Normalerweise sind ja die Albaner immer die Ersten, aber die Tschechen.
Die Tschechen sind schneller.
Ja, genau. Und währenddessen, während wir hier reden, erobern Måneskin so nebenbei die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, nicht nur bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Da haben sie wunderbar überzeugt mit Baggin.
Und jetzt mit Mamma Mia.
Und mit Mamma Mia, mit dem neuen Song, genau. Nicht mit Aber, nein, das hatten wir vorher. Jetzt spielen sie sogar im Konzert mit den britischen Oldschool-Rockern, nämlich den Rolling Stones.
Allerdings eben nicht in Großbritannien, sondern in San Francisco, Kalifornien. Und ich finde das schon ein Riesending, dass die Rolling Stones als Vorband von Måneskin auftreten.
Du hast da was verwechselt.
Okay, ganz einfach. Aber bei der Gelegenheit wollen wir natürlich gleich mal wissen, wie es einer anderen ESC-Gewinnerin geht.
Marco, wir haben einen Gast.
Ja, und zwar ist per Zoom Netta aus Tel Aviv zugeschalten. Das werdet ihr gleich hören. Und entschuldigt die Tonqualität. Wir haben auf Mikrofone oder Nicht-Mikrofone in Tel Aviv keinen Einfluss. Dear Netta, we met on your very, very first concert you ever gave in your life in Vienna. And it's exactly 3 years ago. It was November 12, 2018 in the Grelle Forelle Vienna. Do you remember that event?
I do. We met with Conchita there, right?
Yes.
I remember that very, very vividly.
You recently released a brand new solo single, and with even two songs after a break of about a year and the change of the record label. And the single is called CEO and Dumb. And again, you gave us a very colorful and bombastic video. I love your videos, by the way. What's the song about?
CEO. Well, both songs came out together, CEO yes. and Dumb. And one is about gaining control, while one is about losing it. In the past year, I felt like I am out of power. You know, COVID came in and like shat all over our plans. It was the thing, and I felt powerless, and I felt like things are out of my hands, and I was starting to get in this toxic cycle of blaming other people, while I am in charge of my story, and I needed to summon power. I needed to manifest power back into my life, back into our life. I needed to understand that only I can pick myself up, and that's CEO. That's what it's about.
Wow! Thank you for this story, and I'm sure the listeners want to hear your new song now. And here you have Netta with the fabulous CEO. You recently also started a collaboration with nearly Eurovision artist from Russia, Lil Big. The song is called Mustache. And actually, we had a lot of fun watching the video and listening to it. And well, as an Austrian, I felt a little remembered on Conchita.
It's, you know, when I first saw Lil Big, I think I was 20 years old. It was 8 years ago. I saw one of their videos and I flipped. I automatically loved them, and they inspire me over the years so much with their visuals and the music. And I take a lot of inspiration out of them. They're everything about them, their artistic integrity, their aesthetics, the colors, everything about Lil Big is speaks the language of my brain, and their director Alina Pasok, I became a really big fan of her, and I wrote to her obsessively after I won the Eurovision. listen, we have to work together. We have to work together. Please come make a video for me. And she said, I only Lil Big. And this is what's amazing about them. They're a collective of artists. They're working together in order for them to form a concept, and to film and shoot the video with them was a school for video making there, and the school for creative, the Ilitch, the singer, he directs, and creates the concept together with Alina, and it's like a team effort. Everybody is in. So she told me, come, let's collab, come to Russia. And then COVID happened, and everything happened on Telegram.
Okay.
Like, they sent a track, like a beat, and they said, like, yeah, you know, like, scat over it, do whatever, like, ideas for melody. And I was thinking about Illich and me wanting so much and envying him so much, his presence, his persona. Like, I wanted to be him. So I imagined myself with a mustache, like Illich. And we eventually, like, I spat it out on the mic. And it was so random. It was just an idea. And we sent it to them. And they, like, sent the fire emoji back. And, like, thumbs up. And then a week after that, I started working on the song. And then I didn't even send anything. And they already sent the script for the video. I laughed my ass off. And there, and I said immediately an immediate yes to the script. And then I sent the updated version of the song. And then they said, no, we want the original idea. We want, like, what you did word by word. I did it literally in 5 minutes. I thought it was a nice improv, but I didn't think, like, they would like it as the actual song. And then we came to Russia in to St. Petersburg in severe conditions of COVID. We were almost, it was almost not happening. Everything about this trip was about to be canceled, was about to be really, really, we were so stressed. But then when I came there, It was just a dream come true for me, because I'm such a big fan of them. Little Big do not speak English very well.
Oh, okay.
Everything there was happening with a translator. And it was crazy. It was crazy doing this.
Oh, that's a great story to hear, really.
I remember when I came to Israel and your song Toy was just about to be released, everybody told me, oh, you have to hear her improvise jam sessions, being a musician with other musicians. She's such a great artist. And you've been collaborating with other artists in Israel with Static and Danel and the song Corona with Dego. Is collaborating with other artists such an inspiration for you? Is it something that you really love doing?
So I do not do anything. I'm never in the studio alone. I always have Avshalom with me. Avshalom is my musical partner, my musical genie. And we share the room every time we make music. I can do stuff alone. It's just not very fun for me. I do not enjoy by myself. I don't know. I like to share this gift. I like of creation. I don't think I will ever create alone. I don't know. Like, I literally do not find enjoyment being alone in a studio. I don't. I am not focused. I do not have feedback. And when other people, when I create with other people, and etc. If it's a duet, then I enjoy it very much. I believe that that's the reason I am in this. The fact that two people, two or more, can go in a room and then at the end of the day, they're creating something from scratch that will change people's life, that will bring joy to people, that out of thin air to make something just out of our brains that is meaningful and fun and motivating. I am in awe of that. I love this food.
Do you also would like to be an actress? Like when you were in the Eurovision Song Contest Story of Fire Saga, would you like to do things like that too, like movies?
I don't know. Acting? If I acted there, you know, I was just being Neta.
Yeah, that's true. Well, I think we should listen to Mustache now, because we talked about it before and it's such a fabulous song. So this is Little Big featuring Neta with Mustache.
After your Eurovision victory in 2018, you released quite many videos and songs, but will there be an album some at one point, or are you happy with singles and EPs?
That's a nice question. I think that I have made a promise to myself not to make promises.
Clever, very wise.
No, I made promises and then I didn't live up to my word because COVID came, and really, 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 really ruined ruined acid rain over all of my plans. So there's about 60 songs I wrote in the past year. And if I can release them in some form, some of them, because I like only some, then it would be amazing. But I can't say when, and I can't say how, and I can't say anything literally.
So surprise us, Neta. And before the album comes out or the next single, we decided to play an older song of you, which is Cuckoo. Huh?
Well, of course, we need to talk and remember your Eurovision memories on that night in Lisbon back in 2018. We were there, both of us, and with many, many thousands others. Which memories do you have from that night?
Are you there every Eurovision?
We try.
is there a Eurovision you missed?
For me, it's a job. I have to do it for the newspaper and for the podcast. But I love the spirit, and I love that someone like you, who is representing an idea, a concept of diversity, and who has a message, has a stage there, and it's seen worldwide. And this is why I love Eurovision. This is why I love you, by the way.
Thank you so much. It always intrigued me what is so special for you. Why is your vision so special for you? Sorry, I'm switching places with you.
No problem. For me, it is the...
What is this addiction?
Addiction is maybe... big word, but yes, we are kind of addicted to it. It's a lot of songs, a lot of personalities, a lot of different views on music. And we like the competition a little bit. but we like the songs and the artists as well.
I like the idea that so many languages and cultures and diversity people and a whole continent is celebrating it. And the world is a mess anyway. And hey, we're celebrating between Reykjavik and Tel Aviv, between Russia and Portugal. Isn't that great?
And Sydney.
It is, but you know, I've been debating with this question: what is so special about this competition? And I think like it's a mix between history and in Hebrew we say cult, like camp.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
History, camp, love, and the love for music, and basically diversity. It's like it gives space to so much. It gives room for a lot of people to connect to. It's such a fun, wide game for people to connect with each other and to unite over something that is deep and fun. Like deep and fun together doesn't, like, it has everything in it.
You also were representing your country Israel, and you brought this event to Israel, and whole Europe was watching Israel. And how important was this aspect for you to bring something to Israel, to give the possibility to the world to watch Israel?
You know, basically, I wasn't thinking about it when I was going to the competition. You know, everything was a funny incident for me. But I am in love with the people in Israel. I am in love with my culture. I am in love with the vibe here. This is a very, very tough neighborhood. And I wish that people would understand it, really understand it. And I think when people came here, it kind of helped. I am very happy that when I walked into the arena for rehearsals in Tel Aviv, the expo, I saw so many people working, like actually making a living out of like something that started with like a year ago in Portugal. Like I threw a stone somewhere.
Yes.
Created waves and waves and mm-hmm. waves. This is what I like about what we do. Like you accidentally you start something and then people just, it's just not you anymore. When you release something, when you release music, it's not you, it's everybody else's to elaborate and share it.
Well, we remember your Eurovision Evergreen toy, of course, very well. But let's listen to the new version you released just a year ago. It's called the Not Your Toy Remix. And here it is. So, Netta, thank you that you have been in our show.
Thank you so much for having me. It's been really, really great.
And we always say in a very old Austrian tradition, merci, chérie.
Merci, Cherie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Marco, hast du mir was mitgebracht?
Ja, jetzt darfst du raten, ob ich etwas über den Eurovision Song Contest 2018 oder über Israel mitgebracht habe.
Über Måneskin.
Nein, ich hab irgendwie nach dem Netter-Interview, das wir schon vor ein paar Tagen eben geführt haben, habe ich so nachgedacht über diesen einen Eurovision in Portugal, wo wir ja auch gemeinsam waren. Und der war ja schon besonders, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das in Erinnerung hast, aber nachdem in Kiew ja Salvador Sobral gewonnen hatte, haben die Portugiesen schon versucht, eine andere Form von Musik in den Vordergrund zu rücken. Eine andere Form von Eurovision, indem man etwas reduzierter ist. Dieser Satz von Salvador Sobral, weswegen er ja leider von manchen Fans noch immer so gehasst wird. Ja, er spaltet ja unsere die Fangemeinde sehr immer noch.
Verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Das ist ein wunderschöner Song. Ja. Und diese akustische Instrumente statt Elektronik und Music is about, it's about music and not fireworks, dieser berühmte Satz. Ne? Genau. Das haben die ja versucht, ein bisschen zu verinnerlichen in Portugal, indem man eben auf LED-Wände verzichtet und solche Sachen. Du kannst dich sicher erinnern.
Richtig, das war zurückgenommen.
Genau, und das war ja auch von João Nuno Nogueira so gewollt, so hieß der Produzent von der von RTP, in der den Eurovision Song Contest 2018 zu verantworten hatte. Und das fand ich einfach so das Schräge an diesem Moment, dass dann die Top-Favoriten Netta und Eleni Ferreira sind. Also eigentlich zwei Acts, die völlig konträr zu dieser Idee stehen, sondern einfach so Wums, Wums, Beats raushauen und Performance und cheesy Pop as its best.
Ja. Banger.
Banger, genau. Und das finde ich einfach das Schöne, auch im Eurovision Song Contest, dass der einfach so unberechenbar ist. Jetzt wurde eine Rockband, ich habe ja selber geschrieben, es öffnet natürlich mit Måneskin ja auch die Stilvielfalt, aber es würde mich nicht wundern, wenn so eine ganz klassische Ballade dann in Turin gewinnt oder sowas, weißt du? Weil der Eurovision Song Contest ist immer anders, als man denkt. Ja? Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist jetzt die Song Contest-Geschichte am Schluss?
Ist schon viel Geschichte.
Ja, ich versuche einfach nochmal daran zu erinnern, wie sie alleine schon das Grand Final eröffnet haben in Lissabon. Kannst du dich erinnern?
Mit einer wahnsinnigen Armada an wunderbaren Fado-Sängerinnen.
Genau.
Anna Mora, Marisa, ich weiß nicht, wer alles noch dabei war. Es war genau. Ja.
Und das war, eigentlich ist das jetzt ein neuer Versuch. Meine Song Contest-Geschichte am Schluss ist auch eine kleine Geschichte in die Zukunft. Marisa, die ganz tolle Sängerin, die portugiesische Fado-Sängerin, die ja auch Wurzeln in Mosambik hat, ja, die einfach diese New School, wie man sagt, von Fado in die Welt getragen hatten. Sie war eine der großen Highlights auch für mich in dieser Eröffnungsshow. Man muss das halt mögen. Das ist sicher nicht
richtig.
Das ist nicht für jedermanns Sache, so Fado-Musik. Aber ich finde sie großartig, Marisa. Und ich wollte einfach nur auf sie auch nochmal hinweisen in meiner Song Contest-Geschichte am Schluss, weil ihr könnt sie live erleben. Und zwar am 16. November in der Philharmonie am Gasteig in München. Am 17. November im Tollhaus Karlsruhe. Am 19. November im Festspielhaus St. Pölten in Niederösterreich. Und dann nimmt sie die Tour wieder auf. Am 1. Februar im kommenden Jahr in der Alten Oper in Frankfurt. Am 15. Februar in der Elbphilharmonie in Hamburg. Am 19.04. in die Glocke Bremen. Am 27.04. meinem Geburtstag in der Samsung Hall in Dübendorf in der Schweiz. Und am 28.04. im Théâtre du Le Mans in Genf. Und wir wollten einfach euch diesen Tipp geben. Schaut sie euch an, sie ist wunderbar.
Also live ist das ein Erlebnis, sag ich euch. Es war so ein Erlebnis.
Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen am 19.11. Ich habe leider einen anderen Termin. Das ist sehr schade.
Du hast das Klimaticket, du kannst nach München fahren.
Ja, ich habe Ihnen das Klimaticket gilt in ganz Österreich.
Ja, aber das Stückchen nach München, das kannst du dir dann auch noch zusätzlich kaufen.
Vielleicht jetzt, das müssen wir das natürlich erklären für unsere deutschen Zuschauer. Es gibt ein neues Ticket in Österreich. Da kann man um 1044 Euro, glaube ich. Jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf.
Genau.
Durch ganz Österreich ein Jahr lang alle öffentliche Verkehrsmittel benutzen, egal ob städtische Verkehrsmittel, Überland, Busse, Bahn, nur Seilbahnen, die sind noch nicht inkludiert.
Ist vielleicht auch besser so.
Wer weiß. Ja gut, Alkis, das war meine Song Contest-Geschichte am Schluss und wir sind ja schon mal Seilbahn gefahren, nämlich direkt vor der Altice Arena in Lissabon, kannst du dich erinnern?
Genau, Da gibt es schöne Fotos.
Über den Tejo sind wir mit der Seilbahn
gefahren. Richtig.
Eine schöne Erinnerung an Lissabon. Das wollte ich heute nochmal loswerden.
Das ist richtig.
Und ein netter Sieg natürlich.
Genau.
Und an Cesar Sampson und an Eleni Ferreira. Und ach, das war so schön.
Das war
wirklich schön. Alkis, wie immer mit dir.
Danke. Merci, Sherry.
Missing Link.